SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin heute mit Susanne Henn und dem Thema Bauern unter Druck. Ja, so idyllisch stellt sie sich der Großstädter gerne vor, die Landwirtschaft. Eine harmonische Freiluftveranstaltung mit glücklichen Kühen und zufriedenen Landwirten in intakter Natur. Die Realität sieht leider anders aus. Die Landwirte in Deutschland stehen massiv unter Druck. Rund 267.000 von ihnen gibt es aktuell. 1975 waren es noch mehr als dreimal so viele. Und das Höfesterben geht unvermindert weiter. Eigentlich täglich geben Landwirte in Deutschland auf. Das hat mehrere Gründe. Der wichtigste ist wohl der Strukturwandel. Während gerade im Südwesten noch die Familienbetriebe dominieren, sind es im Norden und Osten Deutschlands die großen Agrarfabriken, die vor allem bei Fleisch auf Quantität und Export setzen. Da können viele kleinere Betriebe nicht mithalten und das hat Folgen, sagt Dr. Frieda Thomas vom Agrarbündnis, einem Zusammenschluss verschiedener Landwirtschafts-, Umwelt-, Tierschutz- und Verbraucherorganisationen.
In dem Moment, wo wir uns darauf einlassen, dass wir auf den Weltmärkten so billig sein wollen, dass wir dort konkurrieren können, müssen wir hier natürlich unglaublich billig produzieren. Das heißt, wir haben eine Milchschwemme gehabt und die Preise sind gesunken. Das Fazit davon war, dass die deutschen Bauern kein Geld verdient haben. Bei den Schweinen ist es ähnlich. Wir sind vom Schweineimporteur zum Schweineexporteur geworden und daran verdienen die deutschen Bauern relativ wenig.
Obwohl sich mit klassischer Landwirtschaft immer weniger Geld verdienen lässt, ist die Branche breit aufgestellt. Was sie so alles produziert, präsentiert sie gerade auf der Grünen Woche in Berlin. Die Grüne Woche ist auch eine große Bühne für den Deutschen Bauernverband, eigentlich mal die landwirtschaftliche Berufsvertretung in Deutschland. Aber längst nicht mehr alle Landwirte fühlen sich vom Bauernverband repräsentiert oder deutlicher ausgedrückt, die Branche ist zerstritten wie noch nie. Und auch die Kritiker des Bauernverbandes sind auf der Grünen Woche. Von dort Dominik Bartoszek.
Mittwochvormittag. Zwei Tage sind es noch bis zur Eröffnung der Grünen Woche. In Messehalle 3.2 wird noch kräftig geschraubt und gesägt. Alles wirkt noch ziemlich unfertig. Nur einer, der läuft schon zu Hochform auf. Es ist Joachim Ruckwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbandes. Er hat zum Pressetermin geladen, streichelt Kälbchen, lächelt in Fotoapparate und spricht in Mikrofone. Allerdings nicht für sich selbst, sondern für die deutschen Bauern. Für alle deutschen Bauern. Zumindest er selbst sieht das so.
Im Deutschen Bauernverband sind rund 300.000 Landwirte auf freiwilliger Basis Mitglied. Und beispielsweise in meinem Heimatbundesland Baden-Württemberg sind über 90% der Bauern freiwillig Mitglied in den Kreis und somit auch im Landesbauernverband. Insofern verstehen wir uns als das Sprachrohr der deutschen Landwirtschaft.
Das Sprachrohr der deutschen Landwirtschaft? Da muss Bernd Voss doch mal kräftig schmunzeln.
Klar muss er das sagen, er muss. Aber im Grunde kann ich darüber nur lächeln, welche Fehleinschätzung er von seiner eigenen Rolle in der Gesellschaft hat.
Bernd Voss vertritt einen anderen Verband, nämlich die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, von der später noch die Rede sein wird. Aber hat Bernd Voss wirklich recht, wenn er Joachim Ruckwieds Aussage vom Sprachrohr der deutschen Landwirtschaft als Fehleinschätzung einstuft? Schließlich ist Ruckwied doch allgegenwärtig, gibt Interviews zur Dürre, zu Tierseuchen oder zum Tierwohl-Label. Und wird von den Medien dann auch gerne mal vom Bauernverbandspräsidenten ganz einfach zum Bauernpräsidenten hochgestuft. Eine Rolle, die ihm Hans Foldenauer nicht zugestehen möchte. Foldenauer ist Sprecher des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter, BDM. Er vertritt die Interessen von 16.000 Milchviehbetrieben, ist also im Vergleich zum Deutschen Bauernverband ein Zwerg. Und trotzdem glaubt Foldenauer, die Interessen seiner Mitglieder im kleinen Verband viel besser vertreten zu können.
Die Landwirtschaft hat sich spezialisiert, die Interessen der Milchviehhalter können zumindest punktuell andere sein wie die der Ackerbauern. Und mit einem einheitlichen Verband sehen wir Schwierigkeiten, die spezifischen Interessen der Milchviehhaltung zu vertreten.
Ein spezieller Verband also sollte her für eine ganz spezielle Zielgruppe. Das war das Hauptmotiv für die Gründung des BDM im Jahr 1998. Ganz ähnlich lief es auch bei der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, ABL. Sie vertritt etwa 2000 Mitglieder, vor allem von kleineren und mittleren Höfen. Sie betont vor allem soziale Fragen und mit denen kam sie im Bauernverband nicht durch, sagt Bernd Voss.
Weil einfach die Themen, die wirklich anlagen, die die Gesellschaft auch stark betrafen, wie ein Strukturwandel auf dem Land, der die Dörfer leerlaufen ließ, ein Strukturwandel, der immer weniger Betriebe ließ, dass das überhaupt nicht aufgegriffen wurde.
Was dann zur Gründung der ABL führte. Und dann sind da ja auch noch die Bio-Anbauverbände wie Demeter oder Bioland. Auch sie fühlen sich vom Bauernverband nicht repräsentiert, sagt Gerald Wede von Bioland.
Der Bauernverband konzentriert sich da natürlich auf bestimmte Gruppen, ne, der konventionellen Landwirtschaft, und Bio läuft da dann ein bisschen unter ferner Liefen mit. Aber wenn es dann zur Frage kommt, entscheide ich mich eher für Bio-Interessen oder für konventionelle, entscheidet sich natürlich der Bauernverband für konventionelle Interessen.
Genau wie die Landwirtschaft selbst werden auch die Interessen der Landwirte immer spezieller. Wo der Allround-Bauer langsam ausstirbt und an seine Stelle hochspezialisierte Milchviehhalter, Hühnerhalter oder Ackerbauern treten, gibt es eben auch nicht mehr den Allround-Verband. Denn wo es den Bauern nicht mehr gibt, kann es auch die Interessensvertretung nicht mehr geben. Stattdessen entstehen Verbände mit klar definierter Zielgruppe. In der Öffentlichkeit mag Joachim Ruckwied weiterhin als Bauernpräsident auftreten. Doch für viele Landwirte hat er diese Rolle längst verloren.
Es sind gerade die kleinen ländlichen Betriebe, meistens familiengeführt, die sich vom Bauernverband nicht mehr vertreten fühlen. Betriebe, die nicht auf Masse produzieren können oder wollen und versuchen, andere Wege zu gehen. So wie die Familie Kröll auf ihrem Hof im Westerwald. Was da anders läuft, Wolfgang Brauer weiß es.
Im Kuhstall der Familie Kröll in Stopperich im Westerwald dürfen die rund 100 Rinder frei herumlaufen. Der Bulle und die Kühe sind gemeinsam in einem Stall. In einer Ecke laufen zwei Kälbchen rum, freut sich Bäuerin Jutta Kröll.
Ich glaube, unsere Kühe sind ganz zufrieden bei uns. Sie haben die Hörner, sie kommen ganz viel raus. Im Sommer kommen die Tag und Nacht raus. Wir haben noch Kühe mit Hörnern, wir lassen die Kälber mitlaufen. Also wenn die Kühe gekalbt haben, nehmen wir denen die Kälber nicht weg. Die können dabei der Mutter trinken. Ja, und wir haben den Bullen auch mitlaufen. Also wir machen keine künstliche Besamung, wir machen keinen Embryotransfer, wie das in Norddeutschland sehr weit verbreitet ist. Ja, da sind wir eigentlich auch stolz drauf, dass wir so eine Familie haben. Der Papa ist immer dabei.
Weil die Kühe noch ihre Hörner haben, brauchen sie mehr Platz. Das heißt, die Biolandwirte aus dem Westerwald haben deshalb weniger Kühe auf gleicher Grundfläche als herkömmliche Landwirte. Außerdem gibt es noch viel Handarbeit auf dem Hof. Es wird von Hand gefüttert und von Hand gemolken. Die Krölls wollen deshalb langfristig die Zahl ihrer Kühe sogar reduzieren und nicht weiter wachsen. So wie herkömmliche Höfe. Voraussetzung dafür ist aber ein dauerhaft höherer Milchpreis. Direkt neben dem Wohnhaus der Familie gibt es seit rund 5 Jahren einen 2 Hektar großen Gemüsegarten. Das ist das neue, zweite Standbein der Biolandwirte. Dort werden 40 verschiedene Gemüsesorten angebaut. Dafür gibt es rund 100 Abnehmer im Raum Leverkusen, Bonn, Neuwied und Koblenz. Sie bekommen von Jutta Kröll jede Woche einen Korb mit frischem Gemüse geliefert.
Wir machen seit 5 Jahren solidarische Landwirtschaft. Das heißt, wir bauen Biogemüse an. Und das nennt man solidarische Landwirtschaft. Das heißt, die Mitglieder, die wir haben, das sind zurzeit 120 Anteile, 90 Haushalte. Die bezahlen die Gärtner, den kompletten Anbau, also das Saatgut und die Jungpflanzen.
Die Mitglieder ihrer solidarischen Landwirtschaft zahlen pro Gemüsekorb 52 Euro im Monat. Dadurch haben die Biolandwirte feste Einnahmen und können gut kalkulieren. Von Schwankungen der Marktpreise bei Gemüse sind sie nicht mehr abhängig. Der Biohof der Krölls in Stopperich im Westerwald ist anders als viele andere landwirtschaftliche Betriebe. Vom Deutschen Bauernverband halten sie nicht viel.
Nö, ich fühle mich überhaupt nicht von denen vertreten, weil ich einfach weiß, die reden ganz schön, aber hintenrum machen sie das Gegenteil. Also meines Erachtens lügen die halt und die arbeiten mit allen Mitteln. Und täuschen was vor, was sie nicht sind. Sie tun so, als ob sie für die Bauern sind, aber im Grunde sind sie für die Industrie. Sie sitzen im Aufsichtsrat in den Lobbyverbänden und die beeinflussen die Politik. Und ich habe halt gehört, dass der Bauernverband den größten Einfluss hat und seine Interessen durchsetzt als alle anderen.
Jutta Kröll gefällt an der Politik des Bauernverbandes nicht, dass er vor allem die Interessen der großen Betriebe vertritt. Dabei sieht sie gerade in der Renaissance der kleinen Höfe die Zukunft der Landwirtschaft in Deutschland.
Diese Bauern, die ernähren eigentlich die Welt. Das hat der Weltagrarbericht ja wissenschaftlich auch bewiesen, dass die großindustrielle Landwirtschaft, dass die nicht wirklich viel zur Welternährung beiträgt, sondern die kleinen Betriebe sind das. Und ich finde es wichtig für Deutschland, dass das erhalten bleibt, dass wir halt hier die kleinen Betriebe stärken. Und da setzt sich die ABL für ein. Und wir sind ein kleiner Betrieb, wir wollen auch klein bleiben, wir wollen nicht wachsen. Da fühlen wir uns in der ABL eben sehr wohl.
ABL, das ist die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Dieser Verband versteht sich selbst als Opposition zum Deutschen Bauernverband. Jutta Kröll ist dort eine der Landesvorsitzenden für Rheinland-Pfalz. Sie und ihr Mann sind sich sicher, die Stimmung kippt. Immer mehr Verbraucher fordern gesündere Lebensmittel, artgerechte Tierhaltung, umweltschonende Landwirtschaft. Eine Politik, die der Bauernverband nicht vertritt, meint Biolandwirt Jürgen Kröll.
Ich bin mir sicher, dass das nicht mehr lange gut geht, weil diese industrielle Landwirtschaft, diese Probleme, die da immer mehr auftreten, die immer größer werden und die auch immer mehr publik werden, das kann nicht mehr lange gut gehen. Das gibt so viele Umweltprobleme und ja, wenn man allein schon sieht mit Insekten, diese ganzen Artenvielfalt, was da hinten runterkippt, und so kann man einfach nicht mehr weitermachen.
Denn auch das ist ein Problem, dem sich die Landwirtschaft stellen muss. Viele Höfe in Deutschland machen aber auch deshalb dicht, weil sich einfach kein Nachfolger findet. Denn Landwirtschaft auf dem eigenen Hof ist in der Regel ein 7-Tage-Job mit häufig mehr als 60 Wochenstunden. Und der Verdienst? Naja. Lag das Unternehmensergebnis im Geschäftsjahr 2017-2018 in Schleswig-Holstein pro voll mitarbeitendem Familienmitglied bei rund 59.500 Euro, waren es in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mehr als 20.000 Euro weniger. Da ist es schwer, Rücklagen für schlechte Zeiten zu bilden und in moderne Technik zu investieren. Die begrenzten Verdienstmöglichkeiten sind aber nur ein Problem, mit dem die Bauern zu kämpfen haben. Werner Eckert, Sie sind Landwirtschaftsexperte im SWR. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen für die Landwirte in den nächsten Jahren?
Also ich glaube, die richtigen Produkte anzubieten, das ist die Hauptherausforderung. Dann, glaube ich, im Pflanzenschutz werden die Bauern große Veränderungen haben, weniger Mittel, mehr Resistenzen und deshalb den Zwang, noch stärker Alternativen zu entwickeln. Auf diesem Sektor, das wird wissenschaftlich interessant sein, und schließlich Resilienz in den Betrieb einbauen. Das bedeutet Krisenfestigkeit auf allen Ebenen, sowohl bei den Märkten als auch zum Beispiel beim Thema Klima.
Bleiben wir mal beim Thema Klimawandel. Wie dessen Folgen genau aussehen werden, das kann man ja noch nicht so genau sagen, aber man weiß sicher, das Wetter wird extremer in die eine und in die andere Richtung. Kann man sich als Landwirt überhaupt darauf einstellen?
Bedingt, und das muss man dann auch, das kann man durch mehr Vielfalt im Hof, und man kann es sicherlich auch zum Teil über Marktinstrumente, also indem man zum Beispiel Preissicherung betreibt über die Börse.
Mehr Vielfalt im Hof, damit meinen Sie jetzt nicht kilometerlange Rapsfelder?
Das bedeutet, dass man unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Produktionen hat, damit man, wenn eine ausfällt, eine Rückfalllinie hat.
Im vergangenen Jahr, das ist uns allen noch sehr präsent, da war es die Dürre, davor das Jahr der späte Frost im Frühjahr, und 2016 hat es wahnsinnig viel geregnet. Das Wetter macht den Landwirten bekanntermaßen oft Probleme, und wenn es dann nicht läuft, dann wird von Seiten der Bauernschaft schnell der Ruf nach staatlicher Unterstützung laut. Ist das berechtigt?
Es ist verständlich, aber es führt in der Regel zu nichts. Bestes Beispiel sind die Dürrehilfen in diesem Jahr. Es ist im Grunde ja kaum was angekommen, und es ist aus nachvollziehbaren Gründen hochbürokratisch. Wenn Geld ausgegeben wird, Steuergeld, dann muss das kontrolliert ausgegeben werden. Das führt dann zu viel Bürokratie. Also solche Rufe sind verständlich, aber sie haben in der Regel keine wirklich helfende Wirkung.
Aber ist Landwirtschaft nicht auch Wirtschaft, die sich dann irgendwann auch mal selber tragen muss ohne staatliche Hilfen?
Das ist eine Grundforderung, und Agrarpolitik entwickelt sich auch in diese Richtung. Allerdings wäre da natürlich auch ein weiterer Schub notwendig. Also öffentliches Geld muss zu den richtigen öffentlichen Zielen gelenkt werden. Derzeit werden Bauern fürs Produzieren schlicht bezahlt. Das ist sicher der falsche Weg. Wenn man jetzt ohnehin die gemeinsame Agrarpolitik der EU reformiert, dann müsste eben sehr viel mehr dahin gelenkt werden, dass auf der einen Seite der Markt, eben die Wirtschaft, regelt, was zu regeln ist, und der Staat da, wo er spezifische Wünsche hat, die der Markt nicht erfüllen kann, zahlt. Das bedeutet Umweltschutz, das bedeutet Artenvielfalt und dergleichen.
Herr Eckert, auf der Grünen Woche, die gerade in Berlin läuft, da war es Thema, und im Agraratlas, der letzte Woche herauskam, da stand es auch, das Höfesterben in Deutschland geht unvermindert weiter, vor allem die Kleinen, wie sie bei uns im Südwesten so typisch sind, die machen reihenweise dicht. Geht Landwirtschaft der Zukunft nur groß?
Na, sie geht nicht nur groß. Entscheidend ist ja nicht, wie groß ich bin, sondern ob ich da Geld verdiene und meine Familie ernähren kann. Es geht also um Wertschöpfung. Ich glaube, es wird Landwirtschaft weiter auch in Kleinen geben. Es gibt hocheffiziente Betriebe, die keine großen Flächen haben, aber eben eine hohe Wertschöpfung. Auf der anderen Seite gibt es natürlich eine Tendenz zum Größer und das ist nicht spezifisch für die Landwirtschaft. Denken Sie mal an Bäcker oder an Autowerkstätten. Diese Tendenz zum Größer, die gibt es in der Landwirtschaft sicher auch und wie in anderen Branchen und die wird weitergehen.
Ihre Einschätzung, wie muss ein Landwirt aufgestellt sein, egal ob groß oder klein, damit er die nächsten 10 Jahre übersteht?
Na, er muss flexibel sein. Also es geht nicht nach dem Motto, das hat der Opa schon so gemacht und das machen wir weiter. Das sind viele Bauern auch, aber sie müssen hochflexibel sein. Und das andere ist, sie müssen hart am Markt segeln auf der einen Seite und auf der anderen ein gutes Gespür für gesellschaftliche Anforderungen entwickeln. Im Bereich Tierhaltung wird das eine große Rolle spielen, im Bereich Pflanzenschutz mindestens genauso. Also da wird es sehr viele Anforderungen an die Bauern geben. Das ist kein leichter Job, war es nie, wird es auch nicht in Zukunft sein.
Auf die Landwirtschaft kommt also einiges an Herausforderungen zu. Vielen Dank, Werner Eckert. Flexibilität ist ja eines der Stichworte und flexibel, das war Fritz auch Schwarz aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart. Da er im hart umkämpften Lebensmittelmarkt mit seinen Milchkühen immer weniger Geld verdiente, beschloss der Landwirt, vom Lebensmittel zum Energieproduzenten zu werden. Sandra Kollnick hat die ganze Geschichte.
Mit dem Radlader schiebt Fritz auch Schwarz seine Ernte in eine Art überdimensionale Garage, den sogenannten Fermenter. Dieser gehört zu einer Biogasanlage, die der Landwirt mit 11 Kollegen betreibt. Die Biomasse aus dem Substrat, wie etwa Mais oder Pferdemist, aber auch Grünschnitt der Gemeinde, gärt wochenlang vor sich hin, versetzt mit Bakterien.
Und dann fressen sich die Bakterien so richtig durch und produzieren Methan. Und mit dem Methan werden dann Motoren angetrieben, die erzeugen dann Strom. Und mit der Abwärme, die Motoren werden ja heiß, haben wir dann eine Fernwärmeleitung. Da werden dann 2 Wohngebiete in unmittelbarer Nähe mit Wärme von uns versorgt.
Die Wärme reicht für bis zu 400 Haushalte, der Strom für etwa 1000 Haushalte im Jahr. Die Biogasanlage läuft seit 10 Jahren. Fritz auch Schwarz hat seinen Milchviehbetrieb 1994 aufgegeben. Der Verdienst war einfach zu gering. Zunächst stellte der Landwirt auf Getreideanbau um, aber auch da gingen die Ertragspreise ab 2006 in den Keller.
Ich bin halt dann vor der Entscheidung gestanden. Entweder ich mache den Betrieb zu, was ich eigentlich nicht wollte, weil man ist halt doch irgendwo ein bisschen verwachsen mit der Scholle. Oder ich muss mir irgendeine Alternative suchen. Und dann haben wir eine Versammlung gemacht mit allen Landwirten hier von Leinfelden, Echterdingen. Und haben dann gefragt, wer kann sich vorstellen, hier mitzumachen, sowohl finanziell wie auch mit Substrat liefern.
12 ließen sich begeistern. Jeder steuert an nachwachsenden Rohstoffen bei, was er kann und bekommt dafür eine vereinbarte Vergütung.
Wir waren sehr euphorisch und sind jetzt eines Besseren belehrt worden. Es hat am Anfang geheißen, baut Biogasanlage und dann sind eine Verordnung nach der anderen gekommen. Und die ganze Vorschrift kostet ein wahnsinniges Geld.
So mussten die Betreiber für ein Lärmgutachten bezahlen. Für eine Anlage, die direkt an einer stark befahrenen Bundesstraße und weit ab von Wohngebieten liegt. Der 59-jährige Landwirt schüttelt oft den Kopf vor lauter Unverständnis. Die Biogasanlage ist nur für nachwachsende Rohstoffe wie Mais oder Raps zugelassen. Das schränkt die Nutzung stark ein.
Im Nachbarort gibt es sehr viel Gemüseanbau. Und die wären froh, wenn sie das überschüssige Gemüse oder den Krautabfall beim Eischneiden uns bringen könnten. Dann wären sie es los und wir könnten Gas damit produzieren. Geht aber nicht, das ist Abfall. Und dann müssten wir die Anlage als Abfallanlage deklarieren lassen, kriege sie aber hier nie durch.
Fritz Mielert vom Umweltschutzverband BUND in Baden-Württemberg kritisiert die Biogasanlagen, besonders wenn extra dafür angebaut wird.
Für uns sind diese Biopflanzen sehr problematisch, weil sie natürlich Flächen wegnehmen, die in der Regel für Lebensmittelproduktion zur Verfügung stehen, aber auch, weil es sortenreine Anbauten sind. Das heißt, wir haben eine extrem geringe Biodiversität in der Regel auf diesen Flächen. Bei Mais ist es besonders schlimm.
Der BUND hält Biogasanlagen außerdem für zu wenig wirtschaftlich. So bringe Mais zum Beispiel nur bis zu 2 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr an Stromproduktion. Mit Photovoltaik kämen dagegen bis zu 50 Kilowattstunden Strom zusammen. Da kann sich die Energieerzeugung für Landwirte durchaus lohnen. Flächen für die Lebensmittelproduktion dürfen aber nicht mit Photovoltaik-Panels zugedeckt werden, findet Fritz Mielert.
Und dann gibt es Flächen, die haben eine geringere ökologische Qualität, zum Beispiel Randstreifen. Bei Autobahnen gibt es sehr große Flächen, die einfach genutzt werden können.
Auch ehemalige Deponien, auf denen nichts angebaut werden kann, seien geeignete Standorte. Und dann gibt es inzwischen Versuche mit aufgeständerter Photovoltaik, die auf so hohen Stelzen über dem Acker steht, dass sogar Maschinen drunter fahren können. Die ersten wissenschaftlichen Auswertungen des vergangenen Sommers weisen darauf hin, dass manchen Pflanzen der Schatten durch die Panels richtig gut tut.
Wenn in Zukunft solche Sommer im Rahmen der Klimakrise auch hierzulande häufiger werden, dann kann es auch ganz schnell landwirtschaftlich sinnvoll sein, in diese Richtung zu gehen.
Für den Landwirt könnte das also künftig bedeuten, Stromproduktion durch die Panels und drunter gleichzeitig begehrter Schatten für eine bessere Ernte.
Und dann könnte sich das Modell auch wieder richtig lohnen. Flexibilität ist ein Wort, das aktuell immer wieder im Zusammenhang mit Landwirtschaft fällt, Digitalisierung ein anderes. Unter dem Motto Landwirtschaft mit Herz und Drohne ist genau das auch gerade ein Thema auf der Grünen Woche. Denn in vielen landwirtschaftlichen Betrieben geht ohne Automatisierung und Digitalisierung nichts mehr. Stichwort Landwirtschaft 4.0. GPS-gestützte Systeme und Farming-Apps sind längst nicht mehr nur etwas für Freaks. Auch in Rheinland-Pfalz gehören sie längst zum Alltag vieler Landwirte. Sabine Geipel.
Man muss nicht nach Kalifornien reisen, um sich ein Bild vom autonomen Fahren zu machen, sondern eigentlich nur auf den nächsten Acker. Wie den von Stefan Bohländer, Landwirt in Steinweiler in der Südpfalz. Sein grün-gelber Traktor mit der angehängten Pflanzenschutzspritze hält auf dem Weizenfeld alleine die Spur. Der 39-Jährige mit grauem Kapuzenpulli tippt derweil auf ein Tablet in der Fahrerkabine. Das zeigt per GPS an, ob die 125 PS Maschine richtig fährt, auf 5 cm genau.
Und so kann ich mich jetzt umdrehen, kann schauen, ob alle Düsen richtig funktionieren. Vorher war das immer, ich muss das Lenkrad irgendwie festhalten, musste mich kurz rumdrehen. Dann war die Spur nicht mehr gerade und das habe ich jetzt alles nicht mehr. Und was halt auch immer mehr wird, ich kann telefonieren, kann mit Geschäftspartner Sachen erledigen. Das war vorher, muss ich dann immer anhalten, hat wieder Zeit gekostet und so weiter. Also das sind alles Dinge, mit denen das Leben einfacher wird.
Büroarbeit erledigt Bohländer größtenteils in der Fahrerkabine und nicht mehr abends zu Hause, nach einem 10-12-stündigen Arbeitstag. Dafür ist er aber auch mal nachts auf dem Acker unterwegs. Der Traktor findet dank GPS auch im Dunkeln seinen Weg. Die Satellitentechnik unterstütze ihn im Grunde bei allen Arbeitsgängen, die auf dem 150 Hektar großen Familienbetrieb anfallen, sagt Bohländer.
Einmal erleichtert es jetzt mir die Arbeit einfach beim Fahren. Es spart natürlich, je weniger Überfahrt, je weniger Kraftstoffverbrauch habe ich. Das Weitere dann, wenn ich Düngemittel oder Pflanzenschutzmittel einsetze, hilft es mir, diese punktgenau einzusetzen. Verhindert Überlappungen, also Doppeltbelegungen. Hat Vorteile für die Umwelt und natürlich auch für meinen Geldbeutel.
Er ist davon überzeugt, die Investition von rund 10.000 Euro in das GPS-System vor 10 Jahren habe sich gelohnt, auch wenn er sich damals noch dafür rechtfertigen musste.
Wir waren die Ersten, die das hier in der Region hatten und wurden da auch zum Teil belächelt. Ein großes Thema waren halt die Kosten, wo jeder gesagt hat, das rentiert sich nie. Man kann es auch so genau nicht berechnen, aber ich merke schon, wenn ich einen Hektar spritze, dann habe ich auch genau für einen Hektar Mittel verbraucht. Und das war vorher nicht immer der Fall.
Passgenaues und ressourcenschonendes Düngen, Säen, Ernten. Aber nicht nur auf dem Feld, auch im Stall hat die Digitalisierung Einzug gehalten. Kühe werden per Roboter gemolken, Sensoren sorgen für die optimale Fütterung, Hinweise auf Krankheiten gibt's über eine App auf Smartphone. Eine regelrechte Datenflut herrscht inzwischen in etlichen landwirtschaftlichen Betrieben. Diese zu harmonisieren und zu vernetzen, das ist eines der Projekte des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum in Bad Kreuznach. Die sogenannte Geobox, vom Bund gefördert mit 1,1 Millionen Euro, soll eine digitale Schnittstelle in der Landwirtschaft bieten, erläutert DLR-Leiter Michael Lips.
Der Landwirt hat den Vorteil, dass er keine Datenbrüche mehr hat. Das heißt, die Daten, die jetzt schon im Weinberg oder auf dem Acker gesammelt werden durch seine Maschinen, die werden auch automatisch in seine Ackerschlagkartei übertragen. Er kann aus dieser Schlagkartei auch Daten zum Beispiel an Behörden senden, wenn es um Anträge geht. Er kann Daten von der Beratung einpflegen und damit vernetzen.
Im Frühjahr 2020 soll die Geobox an den Start gehen, in Kürze aber bereits ein eigener Messenger-Dienst für die Landwirtschaft genutzt werden können. Auch Landwirt Stefan Bohländer aus Steinweiler wartet auf die Geobox, von der er sich unter anderem Bürokratieabbau verspricht. Kann er sich eigentlich eine Landwirtschaft ohne Digitalisierung noch vorstellen?
Ich kann es mir noch ohne vorstellen, weil ich es ohne gelernt habe. Ich möchte es aber nicht mehr.
Aber das muss er ja auch gar nicht. Hightech auf dem Acker, das war eine Reportage von Sabine Geipel und das war's für heute in Geld, Markt, Meinung, Bauern unter Druck mit Susanne Henn.